ist so ein bisschen wie ein Tamagotchi.
Da tut sich in der Forschung ja gerade extrem viel, ne? Das hast du gerade angerissen.
Schatzkiste Prävention. Der Schlüssel gegen Herzinfarkt und Schlaganfall. Prävention to go. Herzlich willkommen bei unserem Gesundheitspodcast, präsentiert von der Dach-Gesellschaft Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hier hören Sie von führenden Medizinexperten, wie Sie Ihre Gefäße freihalten und so Herzinfarkt, Schlaganfall und weitere Komplikationen verhindern können. Warum to go? Stecken Sie diesen Podcast in die Tasche und laufen Sie dabei. Die Länge wird einem angenehmen Spaziergang oder einer Trainingseinheit entsprechen. Auf geht's!
Ja, willkommen zum Teil 2 Adipositas in der Schatzkiste Prävention, dem Podcast der Dachgesellschaft Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ich freue mich riesig, dass zwei ausgewiesene Experten hier nochmal zur Verfügung stehen. Auf der einen Seite sehr renommierte Professor Matthias Blüher aus der Universität in Leipzig, war eine große Adipositas-Ambulanz, hat aber großer Forscher, auch ist am Helmholtz-Institut und über 25 Jahre dran forscht. Und auf der anderen Seite hier in quasi meiner Stadt nebenan im Freital die Oberärztin Steffi Obst, die dort auch eine ganz entscheidende große Adipositas-Ambulanz leitet und die jetzt gemeinsam netterweise ihre Erfahrungen bezüglich Therapie noch mal etwas genauer mit uns teilen werden. Wir haben ja in dem Grundsatz-Podcast gerade schon erklärt, was die einzelnen Säulen sind mit Lebens-STS-Basis, Verhaltenstherapie, auch psychologischer Therapie, dann zweiter Säule den Medikamenten und dritter Säule der Chirurgie. Und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen genauer auf zwei der ersten Dinge eingehen und wollen mal starten, ihr beiden. Es ist ja auch das Zeitalter der Apps. Und auf der einen Seite gibt es ja welche, die man verordnen kann. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch einige, die so frei zugänglich sind. Also viele meiner Patienten erzählen vom Noonpoach oder von Fat Secret. Aber was sind denn eure Erfahrungen mit solchen Apps und wann verordnet ihr die und was kann man damit machen?
Also, ne, das Oviva und die Zanadio, das sind halt die, die wir bei uns verordnen, die regelmäßig nachgefragt werden und sobald der Bedarf ist und eine Adipositas vorliegt, bekommen die Patienten das. Das wird erstmal für 3 Monate verordnet. Man kann das dann noch verlängern.
Ab welchem Body-Mass-Index?
30 bis 40, ne? Es ist für 30 bis 40 zugelassen, also die Menschen, die deutlich schwerer sind und Freital ist ja auch ein OP-Zentrum. bei uns ist der mittlere BMI 54 in der Sprechstunde, das heißt, da gibt es doch ganz schön
Wahnsinn.
Viele Patientinnen und Patienten, für die die Apps gar nicht sinnvoll sind oder zugelassen sind, aber 30 bis 40, ja, sehr gute Erfahrung.
Mhm. Und was wird denn da gemacht in diesen Apps?
Das ist so modular aufgebaut, also es gibt sehr, sehr viele Informationen zu Ernährungs-, Bewegungsverhalten, auch Tricks, wie man den Körper sozusagen an eine gesündere Lebensweise heranführen kann, Stück für Stück. Du hattest smart vorhin gesagt, das sind wirklich die kleinen Schritte, aber es sind eben die täglichen Schritte. Es ist so ein bisschen wie ein Tamagotchi, was einen jeden Tag daran erinnert, dass was zu tun ist, dass man selber was tun muss gegen seine Erkrankung und auch tun kann, muss man sagen, dann haben diese Apps, das haben allerdings auch die, die man so frei zugänglich bekommt, auch, dass man sein Ernährungsverhalten sich evaluieren lassen kann. Man kann also ausrechnen lassen, wie viel Kalorien hat mein Essen, wie viel dürfte ich eigentlich essen, wie viel müsste ich mich noch bewegen. Also genau die Grundzüge der Adipositas-Therapie als Personal Trainer quasi aufs Handy oder auf das iPad oder was auch immer welcher Bildschirm auch immer hinter der App dann steckt.
Da sind wir schon wieder bei Bildschirm, ne?
Ganz genau.
Aber das ist ein Bildschirm, der motiviert, ne? Ein Bildschirm,
ja,
der motiviert. Und meine Patienten erzählen auch immer, dass sie so schön positives Feedback bekommen. Also die werden für jede Kleinigkeit wohl gelobt. Und das ist natürlich dann gut. Und wo ich das auch, wo die Screentime vielleicht gar nicht so schlimm ist, ist, wenn die im Wartezimmer sitzen. Ne? Also ich habe viele, die im Wartezimmer sitzen und da dann so eine Übung sich anhören und dann da anfangen, sich irgendwie rumzubewegen. Und das ist natürlich dann toll. Also ne, wenn man statt ewig auf den Arzt zu warten, da irgendwas tut. Also zum Teil sind da auch Entspannungsübungen drauf. Ich hatte auch schon jemanden, der das dann laut im Wartezimmer hatte und wo dann andere Patienten verrückt geworden sind, ne? Weil er seine Entspannungsübungen so laut hörte. Aber gut, Spaß beiseite. Es kann ein Baustein, glaube ich, sein. Oder Steffi, was sagst du?
Auf jeden Fall. Und bewegte Wartezeit finde ich super.
Ja. Ich auch.
Sehr gut. Genau, also das grob angerissen. Und dann gehen wir zum nächsten Punkt über zu Medikamenten. Vielleicht könnt ihr kurz erklären, wenn man jetzt medikamentöse Hilfe braucht, ab wann steht die einem zu oder ab wann denkt der Arzt darüber nach? Also, dass wir uns nochmal klar auch von diesem ganzen Hollywood abgrenzen. Also, wann ist es wirklich angezeigt und was gibt's da?
Also Medikamente zur Adipositas-Therapie sind zugelassen ab einem Body-Mass-Index von 30, auch ohne Begleiterkrankungen, und ab 27, da gibt es ein paar Variablen, zum Beispiel Orlistat ab 28, aber ab 27, wenn wenigstens eine Adipositas-bedingte Begleiterkrankung vorliegt, das
wie
kann Bluthochdruck sein, das können Gelenkprobleme sein, Schlafapnoe-Syndrom, Diabetes, das wäre die Indikation.
Und was gibt es denn da für verschiedene?
Naja, bei uns ist sozusagen das Semaglutid, was wir verordnen.
Oh, komplizierter Name. Was macht denn das?
Das ist ein GLP-1-Rezeptor-Agonist.
Ah, das wird ja noch schlimmer.
Gut, Herr Blüher, können Sie es auf ganz einfach erklären? Sie können das bestimmt mit den Darmhormonen und so.
Das ist echt schwierig. Also
wie Ärzte immer, ne?
Es gab früher schon viele Medikamente, die sind aber in Verruf gekommen, weil sie starke Nebenwirkungen hatten und im Prinzip am Belohnungssystem angegriffen haben. Dann gibt es immer noch das Orlistat, das ist eine Tablette, ein Medikament, was die fettspaltenden Enzyme im Darm hemmt. Das heißt, das Fett wird nicht gut aufgenommen. Die Gewichtsreduktion, die man damit erreichen kann, ist aber nicht besonders ausgeprägt und nicht besonders groß. Und was natürlich seit ein paar Jahren auch zu einem großen Medien oder zu einer großen Medienaufmerksamkeit geführt hat, sind die Medikamente, die so auf Darmhormonen beruhen. Unser Darm signalisiert ja über Hormone dem Hirn den Sättigungszustand, Appetit, Lust am Essen oder auch den Bedarf an Essen zurück. Und dann hat sich dieses Wissen zunutze gemacht und hat gesagt, ja, das, was die Darmhormone natürlich machen, das stellen wir in einer größeren Effektstärke einfach mit Medikamenten nach und entwickeln diese Darmhormone so weiter, dass sie eben nicht nur wenige Minuten aktiv sind, sondern vielleicht eine ganze Woche aktiv sein können und uns eine Woche lang weniger Appetit geben, mehr Sättigung vermitteln. Und das ist dieses Prinzip, worauf auch Semaglutid oder auch Tirzepatid beruht. Im Semaglutid wird eins dieser Darmhormone nachgeahmt, im Tirzepatid sogar zwei Darmhormone quasi in einem Medikament. Die Entwicklung geht aber noch weiter. Man kann irgendwann mal drei Darmhormone nachbauen. Und also da sind wahrscheinlich unserer Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Da tut sich in der Forschung ja gerade extrem viel, ne? Das hast du gerade angerissen. Eins und zwei, das gibt's schon, und mit drei oder vier, da wird gerade ganz viel geforscht, und damit gibt's ja immer weitere Gewichtsverluste. Ich finde ja auch ganz spannend, vielleicht zu wissen, dass man im Speichel von diesem Gila-Monster, dieser Echse, da hat man doch als erstes dieses Darmhormon oder eins dieser Darmhormone isolieren können, nicht wahr?
Ja, die Darmhormone sind eben auch im Speichel aktiv, bei Tieren, bei uns etwas weniger, aber daher wusste man, dass die eine Rolle spielen in der Vermittlung zwischen Nahrungsreizen, Nahrungsaufnahme, Sättigung, Appetit. Also das ist alles ganz eng verknüpft miteinander.
Absolut. Und auf der einen Seite hemmt es ja die Magenentleerung, stimuliert dann ja die Sättigung im Hirn. Und dadurch, dass es die Magenentleerung hemmt, kann es einem ja, wenn man zu viel oder zu fettig ist, gerne mal übel werden, nicht wahr? Wie geht der denn
Und das damit? Ist auch die Hauptnebenwirkung am Ende. Man muss eigentlich über eine Nebenwirkung echt extra viel reden, muss man sagen, bei dieser Art Medikamenten, weil sie natürlich das nachspielt, was das natürliche Hormon auch machen würde. Übelkeit bei zu viel Essen oder Völlegefühl, bevor man sich vielleicht schon satt fühlt.
Ja, die Übelkeit als Hauptnebenwirkung, die man beachten muss. Und ich finde, es kann aber auch durchaus helfen, dass man sozusagen eine Unterstützung hat. Da weiß man, ui, jetzt habe ich doch zu viel gegessen. Ich finde, das kann auch eine Hilfe sein. Und habe zum Teil auch lustige Geschichten von meinen Patienten. Also einer, der aß für sein Leben gern Döner. Und wir wissen alle, wie kaloriendicht so ein Döner ist und wie viel Fett und wie ungesund das eigentlich ist. Aber ihm schmeckte das herrlich. Und dann wurde so eine Therapie begonnen und er ging in seinen Dönerladen, hat herzhaft reingebissen und hat dann den Dönerbesitzer angeschrien und hat gesagt, dein Döner ist so ekelhaft geworden, was hast du geändert, mir wird's kurz übel. Und es war einfach nur die Hilfe des Medikaments, das, was ihm gesagt hat, Achtung, Junge, das ist jetzt zu fett und zu viel. Der hatte natürlich gar nichts geändert an seinem Döner. Er war wie immer, aber er hat einfach gelernt, dass es für ihn nicht gut ist. Ne? Also es kann eine Hilfe sein, finde ich.
Auf das jeden hören Fall, wir oft.
Ja, das kommt immer drauf an, was die Patienten für eine Einstellung dazu halt haben, ne?
Ja.
Gut, dann, aber, ja. Aber ich finde es ja auch total spannend, wenn man die Patienten aber darüber aufklärt und die das vorher wissen.
Können sie es vermeiden, ne?
Ja. Also haben die seltensten Patienten bei mir Übelkeit und Völle gefühlt. Das ist wirklich eine Ausnahme tatsächlich.
Aha. Das ist bei uns auch so. Also wenn ich spannend. Vorher sage, man muss... Oder man sollte nicht zu fettreich essen, man sollte sich nicht gleich hinlegen nach der Spritze, die man ja einmal die Woche typischerweise unter die Haut im Bauch gibt, aus so einem Pen, oder eben nicht so energiedichte Nahrungsmittel, also wie Süßigkeiten zum Beispiel, also alles, was ganz, ganz schnell Energie liefert, das macht natürlich die Übelkeit auch stärker. Und wenn man das befolgt, dann werden die Medikamente auch sehr, sehr gut vertragen. Man hat also zwei Aspekte. Man hat eine Ernährungsberatung indirekt gleich mitverschrieben.
Absolut. Und vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass auch weniger Appetit auf diese Dinge dann auch besteht. Also weniger dieses Craving, unbedingt sowas haben zu wollen. Genau. Das beobachten wir doch auch.
Auf jeden
Fall,
ne? Richtig.
Und Matthias, da gibt es doch ganz neue Studien, die sagen, dass alles mögliche Suchtverhalten möglicherweise gebremst wird, oder?
Ja, Patienten berichten, sie möchten keinen Alkohol mehr trinken, sie rauchen weniger unter diesen Medikamenten, sie haben mehr Spaß an anderen Dingen. Also es ist ganz interessant, was das mit uns macht.
Wahnsinnig spannend.
Ich hatte eine Patientin, die sagte letztens zu mir, Essen spielt nicht mehr die Rolle. Die hatte vorher kreisende Gedanken um das Essen gehabt.
Stimmt.
Ja? Und dann sagte sie plötzlich, kann sich in ihrem Leben auf ganz andere Sachen konzentrieren und das Essen ist nicht mehr so wichtig, wie es vorher gewesen ist. Auch ganz
Absolut.
Spannend.
Ja, und dann könnt ihr vielleicht nochmal erzählen, wie viel Gewichtsverlust ungefähr damit möglich ist. Und dann kommen wir so ein bisschen auf Podcast 1 zurück, den Teufelskreis durchbrechen, in die Glücksspirale reinkommen. Denn mit jedem Kilo, was runtergeht, fällt ja die Bewegung dann auch leichter, was zum Gewicht halten ja ganz wichtig ist. Und ich finde, da sollten wir auch einmal dazu sagen, dass wir immer ganz wahnsinnig diese Bewegung parallel empfehlen, damit auch kein Muskelabbau besteht, sondern dass sozusagen parallel trainiert wird. Ne? Vielleicht könnt ihr dazu nochmal was sagen.
Ich fange mal an mit den Wirkungsstärken. Also die erste Generation, sowas wie Exenatide, Liraglutid, was man einmal am Tag oder auch mehrmals am Tag spritzen musste, damit waren so im Mittel 8% Gewichtsreduktion möglich. Das hat sich erst dramatisch geändert durch die Zulassung vom Semaglutid, was man einmal wöchentlich spritzt, das ist doppelt so wirksam. Das macht im Mittel 16% Gewichtsreduktion. Das gab es bei Medikamenten vorher noch nie. Und das wird sogar noch gesteigert bei dem Tirzepatid, wo eben zwei Darmhormone drinstecken, eine neue Sorte von Medikamenten, die sogenannten Polyagonisten. Da sind über 22% Gewichtsreduktion im Mittel möglich.
Muss man sich mal vorstellen, ne? 22%.
Und,
ist ja Wahnsinn,
und bei,
ne?
bei ungefähr einem Viertel meiner Patienten wirkt die Spritze, wenn man das so sagen darf, genauso gut wie sonst nur die chirurgischen Therapien. Das ist also wirklich eine neue Ära, die wir da betreten haben.
Das ist ja enorm.
Und die Patienten, die parallel halt so ein Programm besuchen, die Ernährungsberatung und Verhaltenstherapie parallel bekommen, die nehmen nochmal ein bisschen mehr als auch diese 22% ab. Da sind wir eher bei, ich denke, 25%.
absolut. Ja. Und dann ist ja das auch noch der Punkt mit dem parallelen Bewegungsprogramm, ne, was du angesprochen hattest, Uli.
Ja.
Vor allen Dingen, um den Muskelabbau aufzuhalten, der natürlich bei jeder Abnahme mit entsteht. Aber auch, wenn man mal eine Pause macht mit einem Medikament, das ist ja durchaus zulässig, dass man nicht ganz, ganz schnell wieder Gewicht zulegt. Das ist nämlich die größte Gefahr.
Oh, da sagst du einen ganz wichtigen Punkt, ne? Der Rebound. Ein Medikament wirkt natürlich immer nur so lange, wie man es einnimmt, nicht wahr? Und wenn man es absetzt, leider Gottes, ist da die Gefahr, dass das Gewicht wieder hochgeht, ne? Ja. Ja, jetzt ist ja eben einleuchtend, wenn Gewicht runtergeht, ist gut, aber vielleicht können wir kurz eingehen. In diesem Projekt geht es ja vor allem um die Herz-Kreislauf-Prävention. Was kann ich denn da bewirken? Also es ist ja keine reine Kosmetik, was wir da machen, nicht wahr?
Nee, also Semaglutid war übrigens das erste und bisher einzige Medikament im Bereich der gewichtsreduzierenden Therapien bei Adipositas, was kardiovaskuläre Vorteile signifikant gezeigt hat. Bisher wussten wir gar nicht, ob wir vor Herzinfarkten, Schlaganfällen oder Todesfällen durch Herz-Kreislauf-Ereignisse schützen können durch Therapie der Adipositas. Mit Semaglutid war klar, dass Menschen mit hohem Risiko für Herz-Kreislauf-Ereignisse durch Gewichtsreduktion und durch die Therapie mit Semaglutid dieses Risiko deutlich senken können. Und das ist schon ein Meilenstein auch für die Adipositas-Therapie generell, weil wir jetzt davon abgekommen sind zu sagen, es geht uns nur um die Zahl des Gewichtsverlustes. Wir wollen eigentlich Gesundheit schaffen und wir wollen vor Folgeproblemen und so gravierenden Ereignissen wie Herzinfarkten oder Schlaganfällen schützen.
Absolut. Also, ja, Steffi.
Da muss man halt auch sagen, tatsächlich, das ist gravierend der Unterschied, was die Gewichts-, also das Risiko angeht, ne? Also ich glaube, 20% ist die Risikoreduktion unter der Therapie. Und was ich auch total spannend finde, was ich aber nicht verstehe, wie es funktioniert, ist, dass das auch unabhängig von der Gewichtsabnahme verläuft. Also auch Patienten, die nicht abnehmen oder die wenig abnehmen, profitieren trotzdem davon, dass das kardiovaskuläre Risiko deutlich sinkt.
Ja. Also mitnichten Kosmetik, sondern richtig harte Punkte und Schutz vor Herzinfarkt, genau, was wir wollen. Aber wenn das nun so großartig ist, warum in aller Welt bezahlt das dann meine Krankenkasse nicht? Und was ist der Unterschied zur Diabetestherapie? Wie kann ich das verstehen?
Ich glaube, der ist eigentlich ein juristischer Grund, denn Adipositas und Medikamente zur Gewichtsregulation wurden irgendwann mal im Sozialgesetzbuch von der Erstattungsfähigkeit ausgeschlossen. Das lag zum einen daran, dass man Adipositas nicht als vollwertige Krankheit gesehen hat. Zum anderen, dass man gesagt hat, es sind so viele Menschen, das ist ja wie Schnupfen, das ist ja wie Halsschmerzen. Und die Gesellschaft kann sich nicht leisten, für die Hälfte der Gesellschaft Medikamente zu bezahlen, die eigentlich nur der Lebensqualitätsverbesserung dienen. Wir wissen heute, dass natürlich sich die Lebensqualität verbessert durch Adipositas-Therapie, aber auch harte medizinische Endpunkte sich deutlich verbessern lassen, wie eben das Beispiel Semaglutid.
Ja, vielleicht sollten wir jetzt noch kurz zu so ein paar Befürchtungen, die ich immer wieder höre und die zum Teil durch die Presse geistern kommen. Der erste Punkt, der immer wieder aufkommt, ist, was ist mit Krebs? Was ist wenn mit Schilddrüsenkrebs? Was ist mit Bauchspeicheldrüsenkrebs? Vielleicht erstmal zu dem Punkt. Was könnt ihr dazu sagen?
Also eine Sorte von Krebs, nämlich das sogenannte medulläre Schilddrüsenkarzinom, ist sowieso eine Kontraindikation. Das heißt, Familien, in denen das auftaucht oder Menschen, die das selber betrifft, die dürfen auf keinen Fall diese Art Medikamente nehmen. Diese Art von Schilddrüsenkrebs ist extrem selten. Es gibt glücklicherweise jetzt keine Anhaltspunkte mehr, dass zum Beispiel Krebs in der Bauchspeicheldrüse vermehrt auftritt. Das Einzige, was auftreten kann, wenn auch selten, ist eine Entzündung. Häufig ist die vergesellschaftet mit Gallensteinleiden oder mit extremen Essensexzessen. Also ich hatte einen Patienten, der nach einem Ritteressen, wo man also so 5 Hühner isst und so, eine Entzündung bekommen hat. Und natürlich weiß man nicht, war es dann das Medikament oder das Essen, aber das gibt es, das muss man wissen und das ist ein potenzielles Risiko, über das wir auch aufklären.
Das heißt, wenn jemand schon mal eine Bauchspeicheldrüsenentzündung in der Vergangenheit hatte, wäre man vorsichtig, nicht wahr?
Da muss man halt schauen, was die Ursache ist. Also wenn das im Rahmen jetzt von der ERCP zum Beispiel gewesen ist, dann muss man halt auch nachfragen, dann ist das was, was man durchaus schon angehen könnte. Aber wenn das jetzt ohne erkennbare Ursache ist, dann werden wir da auch sehr zurückhaltend.
Da hatte ich jetzt noch neulich, das kann ich euch auch noch fragen, in Patienten, wo der Hausarzt zur Kontrolle dann die Lipase gemessen hat, also so ein Bauchspeicheldrüsenwert, was man ja gar nicht muss. Man muss da keine Kontrolle machen. Der hat es nun mal gemacht und der Bauchspeicheldrüsenwert ist 11-fach angestiegen. Keine Bauchschmerzen in der Bildgebung, auch nichts, also keine Hinweis auf eine richtige Bauchspeicheldrüsenentzündung. Aber was sagt ihr denn solchen Patienten?
Das ist ein Lügendetektor. Also der Anstieg der Lipase ist das Zeichen, dass das Medikament genommen wird, weil das ist normal, das gehört dazu. Ja. Aber ohne Symptome und ohne Beschwerden ist das völlig aussagelos sozusagen, auch harmlos, muss man sagen.
Lügendetektor ist großartig. Und also keine Angst, wenn jetzt nur ein Laborwert ansteigt und sonst keine Symptome sind. Und der dritte Punkt, was jetzt gerade bei mir etwas rumgegeistert ist, zum Teil durch die Medien, ist diese Dysästhesie, wie es auf, könnt ihr nochmal übersetzen, unter Hochdosis Semaglutid, wie es in Deutschland noch gar nicht zugelassen ist. Aber was könnt ihr dazu vielleicht noch kurz sagen?
Also das ist was, was ich noch nie bei uns in der Sprechstunde tatsächlich gesehen habe. Das ist zu einer Veränderung da vom Geschmack kommt, ist tatsächlich was.
Also ich habe auch noch keinen Patienten gehabt oder auch, das trifft ja Geschmack, das trifft auch Hautareale, wo sozusagen irgendwelche Missempfindungen sind, dass jemand sagt, es kribbelt an der Stelle oder ich fühle so, dass es wie Nadelstiche gibt oder ich fühle diese Stelle nicht mehr, also dass es wie taube Stellen auf der Haut gibt, das habe ich bisher noch nicht gehört, aber offensichtlich ist das in Studien immer mal wieder aufgetaucht und wir werden jetzt darüber auch aufklären müssen. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man alles, was man jetzt weiß und lernt in der Zeit, auch gleich weitergibt an die behandelten Patienten.
Kann ich nur beipflichten, ich habe es auch noch nie gesehen tatsächlich. Ja, ich glaube, wir haben oder ihr habt einen wunderbaren Überblick gegeben und ich würde euch auch noch mal bitten, Matthias, vielleicht bist du auch noch mal so lieb, dass du den Podcast für unsere Hörer auch noch mal ganz kurz zusammenfasst. Was sind die Kernpunkte?
Ganz, ganz lieben Dank. Also die Kernpunkte sind, dass Adipositas behandelbar ist. Normalerweise ist es ein Stufenkonzept. Wir fangen immer erstmal an mit Verhaltensmaßnahmen wie Ernährungsschulung, Bewegungstherapie, andere Verhaltenstherapien. Wir können Apps einsetzen oder sogenannte digitale Gesundheitsanwendungen. Oviva, Zanadio werden von der Krankenkasse auch erstattet und sind sehr gut. Aber sicherlich gibt es auch welche, die man so frei erwerben kann, die auch ihren Zweck erfüllen. Als nächster Schritt kommen Medikamente in Frage. Die werden immer besser und effektiver, haben Nebenwirkungen, über die man aufklären muss, im Wesentlichen Übelkeit und Völlegefühl. Und natürlich bleibt auch die chirurgische Therapie. Aber man muss ehrlich sagen, Adipositas wird immer besser behandelbar.
Und das ist doch eine ganz positive Endbotschaft. Und das Gewicht alleine ist also niemals unser Ziel, sondern die Gesundheit. Und wir versuchen alles daran zu setzen, da was zu ändern. Und wir können ja auch Herzinfarkt, Schlaganfall durch die Therapien runterschrauben, was wir heute wissen. Und das ist großartig. In dem Sinne wünschen wir allen Hörerinnen und Hörern alles Gute, viel Mut und suchen Sie Ihre Ärzte auf.
Vielen Dank.
Danke auch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sie merken, im Team mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin können Sie sehr viel bewegen und gemeinsam in ein gesünderes und längeres Leben starten. So behalten Sie Ihr Risiko im Griff. Auf der Internetseite schatzkiste-prävention.eu finden Sie alle Podcast-Folgen und mehr Informationen zum Nachlesen. Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ersetzt in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung, sondern sollen diese ergänzen und helfen, im Dschungel des Internets verlässliche Informationen zu finden. Bleiben Sie herzgesund. Bis zum nächsten Mal.